Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Tschaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal eines Palettendienstes in Berlin-Marzahn brennt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, doch Löschwasserprobleme an der Landsberger Allee verhinderten ein noch schnelleres Eingreifen der Rettungskräfte. Über mehrere Kilometer mussten erst mehrere Schlauchstränge verlegt werden, um ausreichend Wasser heranzuführen. Es wurde sogar ein riesiger Löschtanker vom Flughafen BER angefordert. In der Zwischenzeit breitete sich das Feuer auf 3.500 Quadratmeter aus. 3 Lagerhallen brannten völlig nieder. Auch zahlreiche Kraftfahrzeuge und eine unbekannte Anzahl an Holzpaletten wurden durch die Flammen vernichtet. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis zum Vormittag andauern. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Feuerwehr nicht.
Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten sich etwa 68% für die Abwahl Schuberts entschieden. Dutzende Personen haben in der Nacht versucht, die Axel Springer Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Wie die Polizei dem RBB gesagt hat, gab es mindestens 30 Festnahmen. Den Angaben zufolge hatten die Demonstranten vor, die Tore der Druckerei am Brunsbütteler Damm zu verschließen. Für die Aktion soll die Gruppe Neue Generation verantwortlich sein. Sie ist aus der Klimabewegung Letzte Generation hervorgegangen und hat für diese Woche mehrere Protestaktionen angekündigt. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 12 und in Marzahn 15 Grad, in Stechlin 10 und in Fürstenwalde 15 Grad. Morgen freundlich und trocken, bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Ein Einen schönen Montagmorgen wünsche ich Ihnen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. In der Springer Druckerei in Berlin gab es eine Demonstration und Festnahmen. Da soll die neue Generation dahinter stecken. Da fragen wir gleich mal genauer nach. The Joint is Jumping, das ist ein Song vom legendären Fats Waller. Da gibt es sogar ein Video im Netz von 1937. Hier kommt eine Version unserer Zeit. Die kommt von Michelle Ndegocello mit Lisa Harris und dem Jazzpianisten Jason Moran. Die haben eine ganze Platte gemacht mit Songs von Fats Waller.
There's a new expression round the Holloway. When the pot is jumping, when it's twice as more than gay. Say the things are jumping, leaves no single doubt that everything is in full swing when you hear somebody shout. This joint is jumping, it's really jumping. Come on, cats, and check your hats. I mean, this joint is jumping. Piano's thumping, dance is bumping. Come on, cats, and check your hats. I mean, this joint is jumping. Thank you.
10:50 ist es. Das war hier Michelle Gaocello mit Jason Moran am Klavier. The Joint is Jumpin'. Es kommt von deren Album, wo sie eine Hommage gemacht haben für Fats Waller. Morrissey, jetzt auf Radio 3, ehemaliger Frontmann der legendären Band The Smiths, seit den späten 80ern als Solokünstler erfolgreich. Bei ihm geht's immer um Inhalte. Nur Musik machen käme Morrissey, glaube ich, nie in den Sinn. In diesem Song hier, Why Don't You Find Out For Yourself, erzählt er von seinen Erfahrungen mit Heuchelei, mit Ausbeutung und Illusionen im Musikgeschäft, von Enttäuschung und Misstrauen. Und er ruft dazu auf, der Wahrheit selbst auf den Grund zu gehen, statt sich von anderen lenken zu lassen. Morrissey.
Sanest days are mine. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the price very closely. Some men here, they have a special interest. Your career, they want to help you to grow, and then siphon all your dough. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. You'll never believe me so. Why don't you find out for yourself? Sick down to my heart. That's just the way it goes. Some men here, they know the full extent of your distress. They kneel and pray and they say, long may it last. Why don't you find out for yourself? Then you'll see the glass hidden in the grass. Bad scenes come and go, for which you must allow. Sick down to my heart, that's just the way it goes.
Das ist Morrissey hier mit einem Stück von seinem Album Vauxhall and I von 1994, ist schon ein bisschen her, Why Don't You Find Out For Yourself. 5 Jahre her ist auch Morrisseys letztes Deutschlandkonzert. Jetzt meldet er sich zurück in Deutschland mit 4 Shows. Freitag, 27. Juni, ist er hier in Berlin, spielt im Tempodrom. 7.14 Uhr ist es. Die letzte Generation, Sie erinnern sich, die hatte nicht so wahnsinnig viele Fans. Der Politik war so ein Dorn im Auge, Autofahrern sowieso, weil die sich ja mit den Händen auch auf Straßen festgeklebt haben, auch Autobahnausfahrten blockiert. Sogar die inhaltlich sehr verwandte Bewegung Fridays for Future hat die letzte Generation kritisiert. Viele Aktivistinnen und Aktivisten fanden, dass die Aktionen dem Anliegen schaden. Die Klimakleber wurden sie genannt. Schließlich sprach niemand mehr über den Klimawandel, alle über den Protest. auch einer der Gründe, warum die letzte Generation schließlich von den Straßenblockaden abgesehen hat. Jetzt am Wochenende gab es die erste Aktion der neuen Generation, so nennen sie sich jetzt, ein Parlament der Menschen. Eine Protestwoche ist ausgerufen. Offensichtlich wurde auch gerade die Springer-Druckerei in Berlin, da wurde demonstriert, es gab Festnahmen. Wir wollen da jetzt mal drauf schauen, was die eigentlich machen. Ich bin verbunden mit Johanna Wahl. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Oldenburg, forscht dort zu Protest, begleitet die kommenden Aktionen auch der neuen Generation. Guten Morgen, Frau Wahl.
Guten Morgen.
Die letzte Generation stellt sich jetzt also als neue Generation neu auf, will für Demokratie kämpfen. Darum geht es jetzt vor allem, keine Straßenblockaden mehr, aber hat neue Proteste angekündigt. Wie gesagt, der Springer Verlag wurde jetzt schon, da wurde schon protestiert. Wie schätzen Sie die Chancen ein, Frau Wahl, dass die neue Generation mehr Zustimmung bekommt in der Bevölkerung als die letzte Generation?
Ich denke, das ist schwierig abzusehen. Es ist schon so, dass, wie Sie auch eingeführt haben, eben die letzte Generation sehr viel Ablehnung auch erhalten hat und dass sich deswegen auch die letzte Generation reformiert hat und jetzt eher mit demokratiefördernden Maßnahmen, Aktionen auftreten möchte. Ob sie da ihr Image ablegen kann, das, glaube ich, muss man abwarten. Es ist schon so, dass natürlich die Bilder, die Farbe Orange, gestern sind sie mit orangenen Schirmen aufgetreten, dass das noch stark auch mit der letzten Generation verknüpft ist natürlich. Wenn sie jetzt kontinuierlich mit eher gemäßigten Aktionen auftritt, die versucht, die Gesellschaft ins Boot zu holen, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Imagewandel möglich ist. So einfach wird das aber nicht.
Nee, und wir werden schauen, irgendwie, was auch in den nächsten Tagen passiert. Was meinen Sie denn, wie wichtig ist überhaupt Zustimmung in der Bevölkerung für erfolgreichen Protest? Das klingt ja fast, als müsste man sozusagen etwas machen, was nicht so weh tut. Ob das dann Erfolg hat?
Tatsächlich ist es so, dass Studien davon ausgehen, dass die Zustimmung zur Bewegung selbst nicht unbedingt auch Auswirkungen hat auf den Grund der Demo. Also es ist schon so, dass die großen Straßendemos von beispielsweise Fridays for Future mehr Zustimmung in der Bevölkerung bekommen haben, aber beispielsweise eine Analyse vom Social Change Lab oder auch eine kürzlich veröffentlichte Studie zur Wirkung von Klimabewegungen zeigt, dass man hier differenzieren muss, ob jetzt der Protest der Bewegung an sich schadet, also dem Image der Bewegung, wie es vielleicht im Fall der letzten Generation war, das lässt sich nicht abstreiten, aber ob es auch dem Thema Klimaschutz geschadet hat, das ist eher zweifelhaft. Also hier zeigt die Studie eben, dass das Thema Klimaschutz eigentlich nicht angegriffen wurde von dem Protest selbst, sondern schon Aufmerksamkeit bekommen hat.
Nun ist es ja so, Sie wollen jetzt für die Demokratie arbeiten und nicht gegen etwas. Also das ist so ein bisschen die Wortwahl. Ne? Wir machen jetzt Aktionen für die Demokratie. Ist das eine bloße Wortwahl oder bedeutet das auch inhaltlich etwas, auch was die Zustimmung der Bevölkerung angeht?
Es ist ja so, dass die letzte Generation sich in zwei verschiedene Gruppierungen aufgespalten hat. Einmal die etwas vielleicht radikaleren Widerstandskollektive, eher lokal formiert, die vor Ort in verschiedenen Städten Aktionen realisieren. Da hat man in den letzten Tagen beispielsweise auch das Aufmalen von Fahrradwegen oder das Besprühen oder das verschiedener Tesla-Werke beispielsweise oder das Ablassen von Luft bei SUVs, die tatsächlich eher mit disruptiven Protest vorgehen, während die neue Generation eben eher gemäßigt vorgehen möchte und demokratiefördernd vorgehen möchte, also hier auch so ein bisschen den inhaltlichen Fokus verändert hat. Und da wird sich eben zeigen, welche der beiden Richtungen jetzt Zustimmung oder auch Ablehnung von der Bevölkerung erhalten wird. Aber ich glaube, das zeigt sich wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten Woche, weil eben jetzt die neue Generation auch mit Protesten, mit einer Protestwoche auftreten möchte.
Nun ist die Protestwoche, die größte Zustimmung erhält, Sie haben es schon angedeutet, die klassische Demonstration, also so wie Fridays for Future ja auch. Ist das die erfolgreichste Protestform letztlich?
Eben wie gesagt, also die Straßendemonstration ist für die Bewegung an sich, um Zustimmung zur Bewegung zu erhalten wahrscheinlich die erfolgreichste Form, wenn sie mit anderen Maßnahmen in Verbindung auftritt, also vor allem medialer Auftritt, aber auch andere Aktionen, also wenn sie gekoppelt ist an eine bestimmte Präsenz in den Medien, dann kann man schon sagen, dass sie für die Bewegung selbst erfolgreich ist. Ob sie für die Ziele der Bewegung wiederum erfolgreich ist, das muss man eben differenziert sehen, weil hier eigentlich keine, gerade mit Blick auf Klimaschutz, kein Unterschied feststellbar ist. Weil sich das Thema jetzt nicht, also die Relevanz des Themas für die Gesellschaft nicht verändert hat, auch mit Blick auf die letzte Generation nicht.
Wie sehen Sie das? Wir haben das, wie gesagt, in den Nachrichten gehört. Es ist demonstriert worden in der Springer-Druckerei. Da geht es jetzt gegen den Springer-Verlag. Wie würden Sie einschätzen, wie kommt so etwas an? Wie sinnvoll ist das für die Anliegen, für die Demokratie? Wie bringen Sie das zusammen?
Die neue Generation möchte ja gegen die Rechten und Reichen vorgehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass solche Aktionen auf jeden Fall weniger Ablehnung erhalten als die Straßenblockaden, weil sie gezielt gegen einzelne Personen und nicht gegen die Gesamtbevölkerung gerichtet ist. Ich glaube, da muss sich auch wahrscheinlich die Drastik der Aktionen betrachtet werden. Ich weiß nicht, also ich glaube, die Gesellschaft an sich fühlt sich dadurch nicht angegriffen und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie die Aktion an sich aussieht, ob sie für richtig erachtet wird oder nicht. Also ich würde sie aber schon so bewerten, dass sie auf jeden Fall weniger Ablehnung erhält als die Straßenblockade, die ja wirklich sich gegen alle AutofahrerInnen gerichtet hat.
Also wir werden sehen, was in den nächsten Tagen noch alles passieren wird. Die Protestwoche ist ja angekündigt und hat auch offensichtlich schon begonnen. Gestern das Parlament für die Menschen von der neuen Generation in Berlin. Ganz herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung an dieser Stelle.
Gerne, danke.
Johanna Wahl forscht an der Uni Oldenburg zu Protest, begleitet die kommenden Aktionen der neuen Generation. Und dieses Gespräch finden Sie auch auf Radio 3 gleich im Netz.
That's rock and roll. But who wrote this song? A joint the Dior anarchist club, and wear 5-inch high heels. I look for Mr. Perfect, and then I feel like misunderstood. But who wrote this book?
to rhyme with a moor. I feel the pain like winter lasts too long, but summer's here.
Celine Rudolf, deutsche Jazzsängerin, ist auf ihrem Weg, on the way. 7.27 Uhr ist es. Und das hier ist Pink Turtle, allerdings mit einem Song, der deutlich von anderen stammt, nämlich von den Bee Gees.
I know you rise in the morning sun. Feel you touch me in a pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to me. Softly leave, and it's me you need to show. How deep is your
Kompakt.
Und da ist sie wieder, eine Spur.
guten Morgen.
Im Studio, guten Morgen. Eine traurige Nachricht ist deine erste. Gestern ist nämlich bekannt geworden, dass der Gründer des Quasimodo in der Kantstraße in Berlin gestorben ist.
Giorgio Carioti, er war Berliner Jazz-Urgestein. Geboren wurde er in Genua und die Liebe hat ihn dann nach Berlin verschlagen. Hier hat er im Jahr 1975 eine Studentenkneipe umgewandelt, und zwar umgewandelt in eine der ersten Adressen für Jazz, Blues und Live-Musik, das Quasimodo in der Kantstraße. Er hatte ein gutes Gespür für Stars und tolle Musiker, der hat sie nach Berlin geholt, ins Quasimodo zum Beispiel Michael Brecker oder Dizzy Gillespie, und sogar Prince hat mal eine Aftershow-Party Ende der 80er im Quasimodo gefeiert und ist
selig, wer dabei sein durfte.
Ja, genau, ist auch überraschend da aufgetreten. Giorgio Carioti wurde 85 Jahre alt.
Ja, und auch jenseits von Prince muss man ihm da wirklich dankbar für sein, dass er das aufgebaut hat. Was sind da schon für Abende und Nächte gefeiert worden? Am Samstag ist der Dramatikerpreis der diesjährige vergeben worden.
Und zwar an die Dramaturgin Maria Milisavljevic. Für ihr Stück Staubfrau hat sie den Preis bekommen. Sie verwebe darin anhand von drei Generationen weibliche Lebensgeschichten mit dem Widerstand gegen strukturelle Gewalt und mit tradierten Rollenbildern. Das haben die Mülheimer Theatertage gestern in Zürich mitgeteilt. Außerdem bekommt sie den Publikumspreis. Der Mülheimer Dramatikpreis wird seit 1976 während der Mülheimer Theatertage namens Stücke bestimmt. Ein Gremium aus Theaterschaffenden und Kritikern bewertet die Werke, die da aufgeführt werden, und entscheidet dann in einer öffentlichen Debatte über die ausgezeichnete Person. Im Zentrum stehen bei dem Preis die Texte und nicht deren Inszenierung. Der Preis, den Maria Milisavljevic jetzt bekommen hat, ist mit 15.000 Euro dotiert.
Und jetzt hast du noch einen Tipp für uns, das ist einer für morgen, da eröffnet nämlich das Poesiefestival in Berlin.
Genau, also um Poesie geht es eigentlich schon seit Mai. Morgen eröffnet einfach das Hauptfestival in der Akademie der Künste im Hanseatenweg. Apropos Poesie, kennst du ein Gedicht?
Ich kenne unendlich viele Gedichte, aber ich müsste jetzt die Suche im Netz bemühen, um sie dir vorzulesen, weil gerade bei mir Tabula Rasa herrscht. Ich muss leider gestehen, mein Sohn, ne, der ist jetzt 17, der hat auch kein einziges Gedicht auswendig gelernt. Und unsere Generation sagt ja dann immer, oh, na, also wir haben ja noch...
Die Glocke.
Die Glocke, das war meine Mutter, aber Jahrgang 40. Ich habe keine Glocke mehr im Kopf und den Handschuh auch noch, vielleicht noch irgendwas war mit dem Dolch im Gewande, aber mehr komme ich auch nicht. Du? Kannst du Gedichte?
Also wir mussten mal in der Schule dieses Kloßgedicht von Erich Kästner, das ist toll. Der Peter ist ein Renommist, ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und doch nichts kann. Dann geht es so weiter, machen sie so eine Kloßwette. Aber ein kurzes Lieblingsgedicht von mir ist dieses. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit.
Schön.
Genau. Also, um Poesie geht es eben seit Mitte Mai und noch bis 15.06. Morgen wird um 18 Uhr mit einer Hauptrede das Poesiefestival eröffnet. Und die Rede hält die US-amerikanische Schriftstellerin Claudia Rankine. Und dann, also ab morgen gibt es dann und ab übermorgen Performances, Poesiegespräche, Themenabende zum Thema Poesie und das Zebra Poetry Film Festival mit 70 poetischen Kurzfilmen aus 33 Ländern. Und diese ganzen Veranstaltungen finden dann im Silent Green Kulturquartier im Wedding statt, also noch bis zum 15.06. Und wer mal schauen will, was es alles für Veranstaltungen gibt, der geht auf www.haus-für-poesie.org.
Oder hört Radio 3, denn
oder
wir
so.
Werden natürlich hier auch dranbleiben am Poesiefestival in Berlin beim diesjährigen. Anne Spohr, danke an dieser Stelle.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Und das ist Bebel Gilberto mit der Thievery Corporation auf Radio 3 um 7.37 Uhr. Schauen wir nach Senftenberg. Am Wochenende hat am Senftenberger Theater nämlich die Open-Air-Saison begonnen, Gott sei Dank mit ganz gutem Wetter jetzt, mit der Premiere von Shakespeare in Love im Amphitheater am Senftenberger See. Das Stück beruht ja auf dem Film mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow und katapultiert das Publikum zurück in die Shakespeare-Zeit. Wie schön. Wie das in Senftenberg jetzt gelungen ist, das weiß unser Kritiker Oliver Kranz. Der ist bei mir im Studio. Guten Morgen, Oliver.
Hallo, Anja.
Der Film von 1998 hat 7 Oscars abgeräumt. Kann auch das Bühnenstück zünden? Bekommen die auch Oscars?
Na, ganz so wie der Film ist es nicht. Aber es gibt ja von diesem Film viele Bühnenadaptionen. Mhm. Und in Senftenberg wird die von Lee Hall gespielt. Das ist auch die, die am Londoner West End gelaufen ist. Und da steckt schon ziemlich viel drin. Also wir erleben eine Liebesgeschichte, die gleichzeitig die Entstehungsgeschichte des Stücks Romeo und Julia ist. Außerdem ist das Ganze angereichert mit historischen Details, sodass die Geschichte tatsächlich wirkt, als würde sie Shakespeares Biografie erzählen. Die Handlung setzt ein, als er allein in London lebt. Eigentlich kommt er ja aus Stratford-on-Avon, war da auch schon verheiratet mit Frau und mehreren Kindern. Und in London hat er mehreren Theaterdirektoren Stücke versprochen. Das Problem ist nur, es fällt ihm nichts ein. Da lernt er dann Viola kennen. Das ist eine junge Frau aus reicher Familie, die sich aber als Mann verkleidet hat, weil sie auf die Bühne möchte. Zu der Zeit war der Schauspielerberuf in England ja allein Männern vorbehalten. Mhm. Und im Stück kommt es deshalb immer wieder zum Rollentausch. Also Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer. Und das wird in Senftenberg wirklich auf die Spitze getrieben. Denn die Regisseurin Edina Finkel, die hat nicht nur die Rollen Crossgender besetzt, bei denen das vorgeschrieben ist, sondern auch noch ein paar andere.
Das klingt aber nach einem ziemlich großen Spaß, oder?
Das war auch ein Spaß, wobei man sagen muss, dass diese Inszenierung vor allen Dingen auf Haut-drauf-Komik setzt. Das ist alles ziemlich schrill und laut, wodurch einiges, was den Film so gut macht, unter den Tisch fällt. Die Geschichte ist ja nicht nur witzig, es geht ja auch um eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist, weil da eben einfach der Standesunterschied zwischen dem armen Dichter und der Tochter aus reichem Haus einfach zu groß ist. Und wenn diese Tragik nicht ernst genommen wird, dann fehlt einfach was. Also die Hauptfiguren, die brauchen schon ein Mindestmaß an psychologischer Tiefe.
Und du findest, das wird in dieser Inszenierung jetzt nicht erreicht?
Nein, denn es wird einfach mit viel zu viel Druck gespielt. Schon in der ersten Szene, da wo Shakespeare in seiner Stube sitzt und ein Sonett schreiben möchte.
Soll ich dich einem Maskenspiel vergleichen? Nee. Einem Herbstmorgen, einem Frühlingsnachmittag. Man verflucht!
Ein Sonett? Ich dachte ja, ihr schreibt ein Stück.
Marlowe, vor einem Monat sollte ich an Henslowe liefern, aber da kommt nichts.
Also man hört, da ist viel Wut, aber das ist nur äußerlich. Also Sebastian Zumpe, der den Shakespeare spielt, der schleudert sein Schreibzeug in die Ecke. Aber das ist nicht das Resultat eines inneren Vorgangs, sondern eben einfach nur so was Äußerliches, um eine gewisse Energie zu zeigen. Und so geht es dann weiter, immer laut und quirlig, ohne echtes Gefühl. Ich glaube, das ist das alte Missverständnis, dass eine Freilichtbühne so eine Spielweise verlangt, aber das ist ja gar nicht so, denn die Akteure, die haben Mikroports, die müssen nicht immerzu nur schreien. Man versteht sie auch, wenn sie ganz leise sprechen. Und vor allen Dingen in den Liebesszenen, da fehlt die Intimität, da wird gegrapscht und geknutscht, was durchaus Lacher bringt, aber es ist eben nicht diese flirrende Spannung da, die die Liebesbeziehung ausmacht.
Also Lacher gibt's aber, das heißt, irgendwie Spaß macht's doch, oder?
Ja, es macht Spaß, weil neben dem Liebespaar ja auch Figuren auftreten, die diese überdrehte Spielweise brauchen. Das ist zum Beispiel der jammernde Theaterdirektor Henslowe. Der braucht dringend ein erfolgreiches Stück und scharwenzelt so immer zu beflissen hinter Shakespeare her. Matthias Manns spielt es auch wirklich wunderbar. Er stellt doch immer wieder die Frage, die der Running Gag der Aufführung ist, nämlich ob in dem Stück, das Shakespeare gerade für ihn schreibt, ein Hund vorkomme. Hunde kämen beim Publikum nämlich so gut an. Und auch das kriegt jedes Mal einen Lacher. Elina Finkel lässt in der Inszenierung dann auch tatsächlich einen Hund auftreten. Keinen echten, aber einen, der von einem Schauspieler gespielt wird, so mit einer Pudelmaske auf dem Kopf. Und das ist wirklich sehr, sehr komisch, denn der Pudel und Henslowe, die liefern sich einen Boxkampf. Also du merkst, es geht ziemlich absurd zu Unbedingt erwähnen muss ich, dass auch die Kostüme opulent sind. Gabriele Kortmann hat sie entworfen. Die sind märchenhaft barock mit Perücken und wallenden Stoffen. Es gibt auch Kampfszenen, bei denen die Schauspieler mit Degen und Dolchen aufeinander losgehen. Also sehr, sehr viel Schauwert, sehr, sehr viel Action. Und das gleicht die Defizite in puncto Liebesgeschichte ein bisschen aus. Und last but not least, das Amphitheater in Senftenberg ist einfach generell ein schöner Ort, also direkt am See gelegen. Während der Vorstellung hört man die Vögel zwitschern, auf dem Heimweg sieht man das Abendrot, das sich auf dem Wasser spiegelt. Das in Verbindung mit dieser zwar nicht perfekten, aber doch akzeptablen Inszenierung, das war schon ein sehr schöner Theaterabend.
Also das Drumherum, das Natur drumherum, das bietet dann doch ganz schön viel Romantik und ersetzt dir vielleicht ein bisschen die Romantik, die dir bei den Liebesszenen gefehlt hat.
So ist es.
Also Oliver Kranz über Shakespeare in Love in Senftenberg. Wollen wir denen wünschen, dass das Wetter jetzt schön bleibt. Das Stück steht im Amphitheater am Senftenberger See, nämlich den ganzen Sommer über auf dem Spielplan. Meistens ist das dann am Wochenende.
Stars are in the sky and I do wonder, yeah. Wonder who am I and oh, I do, ooh, cause I know it's true. Just like I know you. And if you realize the things you are seeing, I am seeing, la 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 la, birds are in the sky, and I do wonder, yeah, wonder where they fly, and oh, I do, 'cause I know it's true, just like I know you. And if you realize the things you are hearing, I am hearing, la la la.
War das aus Oakland, Kalifornien mit Wonder People um 7.49 Uhr. Schauen wir nach Polen. Die Stichwahl ums Präsidentenamt dort hat offiziellen Ergebnissen zufolge jetzt der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki knapp gewonnen. Der ist ja EU-kritisch. Nawrocki ist auf 50,89% der Stimmen gekommen. Auf den pro-europäischen Regierungskandidaten, den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, sind demnach 49,11% entfallen. Also wirklich sehr, sehr knapp diese Wahl. Sie gilt ja als richtungsweisend für Polen. Was bedeutet das jetzt für die Menschen dort in unserem Nachbarland? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Jacek Tyblewski. 7:45 hier auf Radio 3. Das hier jetzt ist Tania Maria, hören Sie? Brasilianische Jazzsängerin, Pianistin, Songwriterin, verbindet Samba, Bossa Nova, Chorinho mit Jazz, Latin und Pop. Seit den 70ern lebt sie selbst in Frankreich und in den USA. Das hier ist ihre Hommage an den Choro, eine der ältesten Musikformen Brasiliens. Chorinho Brasileiro.
Faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar. O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Desse chorinho brasileiro, ero, 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 fabricado no estrangeiro, ero, 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 apoiado no pandeiro, ero, 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 que me faz tanto chorar. O que é que eu faço desse amor que me maltrata, me alucina e que me mata devagar? O que é que eu faço da saudade dos momentos onde a gente só queria se amar? Desse chorinho brasileiro, ero, 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 fabricado no estrangeiro, ero, 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 apoiado no pandeiro, ero, 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 que me faz tanto chorar. Meu bem, volte por favor, você sabe que eu estou sofrendo, escondendo a dor. Demais uma ilusão. Se a falta foi minha ou sua, aí
não está a questão. Me liga, estou esperando no amor.
Ninguém tem razão. O que é que eu faço desse amor? O que é que eu faço do pandeiro? Desse chorinho brasileiro, fabricado no estrangeiro.
Das ist typisch Brasilien und das hat hier die brasilianische Sängerin Tania Maria gemacht. Chorinho Brasileiro. Choro, das ist das portugiesische Wort für Klage. Ganz viele sind nämlich sehr melancholisch. Dieses hier nicht ganz so.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
die britische Schriftstellerin Virginia Woolf.
Ich bin verwurzelt, aber ich fließe.
Thank you.
facilidad tremenda pa' la rumba y pa' la fiesta. Ella es tremenda sandunguera.
Das ist Sarah Willis mit Sarah Banda und Sandanguera um 7.59 Uhr.
Und Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel, in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten. Von Samstag bis Montag vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im rbb24-Inforadio. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Ciemiak räumte ein, dass die Arbeit an den deutsch-polnischen Beziehungen jetzt noch herausfordernder werde. Um sich eng mit dem Nachbarland abzustimmen, sollten unter anderem die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen intensiviert werden. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen beider Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat. Unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt.